Schön, dass ihr da seid. Ich denke, ich stelle mich kurz vor für alle, die mich nicht kennen noch. Ich heiße Joachim Erdei, bin der Bruder von Otti, die Otti kennen. Ich habe einige mehr Geschwister noch. Ich bin der Älteste. Ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt, bin verheiratet, habe 2 Kinder. Die Große ist 7, der Kleine ist 5. Und ich bin seit ungefähr 13, 14 Jahren Lobpreisleiter und ein bisschen länger im Lobpreisdienst schon tätig in der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir wohnen in Trossingen und genau. Ich spiele hauptsächlich Klavier oder Keyboard, aber auch Gitarre. Genau. Ich habe sozusagen mein ganzes Leben seit der Jugend, also in der Lobpreisarbeit in der Gemeinde verbracht. Habe einiges erlebt, habe einige gute Sachen erlebt, einige nicht so gute Sachen erlebt. Habe viel richtig gemacht und wahrscheinlich noch mehr falsch. Genau, und ich möchte einfach heute Nachmittag euch ein bisschen von meiner Erfahrung weitergeben und von dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat die letzte Zeit, was ich aus der Bibel und aus meiner Erfahrung in der Lobpreisarbeit gelernt habe. Und ja, der Titel für den Workshop heißt, glaube ich, Anbetungskultur bauen. Mein Gedanke war, wie können wir im Jahr 2024 Anbetungskultur bauen? Weil es doch sehr viele Stimmen gibt, sehr viele verschiedene Vorbilder geben kann. Und mein Wunsch heute ist einfach, dass wir ein bisschen back to the roots gehen, zurück zur Basis, nämlich zur Bibel, und darauf dann aufbauen. Ich weiß, heute sind einige hier, die auch selber im Lobpreisdienst tätig sind. Andere sind es nicht oder nicht mehr. Deswegen werde ich nicht zu technisch am Ende, okay? Wir werden schon ein paar Sachen besprechen, die auch spezifisch für Lobpreisteams wichtig sind, aber ich werde versuchen, nicht zu übertreiben mit den Details. Aber ich möchte anfangen mit einer kurzen Frage, einer kurzen Einführung. Danach machen wir gemeinsam Bibelstudium und ich mache danach noch den Abschluss am Ende, so einfach als Überblick, was heute noch passieren wird. Was ist Lobpreismusik? Es gibt ja viele Vorstellungen, viele Definitionen, viele Ideen drüber. Ich habe die letzte Zeit mal einen Satz versucht zusammenzustellen, der das ganz kurz und ganz prägnant ausdrückt. Wer mich kennt, weiß, ich rede nicht gern viel. Ich versuche es gern auf den Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, ob das Satz gut ist, aber ich habe mir notiert, Lobpreismusik ist eine Kunstform, mit der wir versuchen, unsere Anbetung Gottes intensiver auszudrücken als mit gesprochenen Worten. Das beinhaltet sehr oft Singen, fast immer Gesang, aber nicht unbedingt nur Gesang. Was mir seit Jahren, und ich habe zurückgeschaut, das habe ich 2017 schon in meiner ersten Predigt über Lobpreis und Anbetung versucht, damals in der Jugend klarzumachen. Mir ist wichtig, dass man eine klare Unterscheidung trifft in der deutschen Sprache zwischen was ist Lobpreis und was ist Anbetung. Weil wenn man es auf Englisch anschaut, sagen die meisten Menschen Worship und fertig. Mittlerweile sagen es auch viele Menschen in Deutschland, Worship. Das ist ein Begriff für alles. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir zwei verschiedene Ausdrücke, zwei verschiedene Themenbereiche. Und zwar finden wir zur Anbetung, wenn wir es von der Bibel her betrachten, die Definition, dass Anbetung eine Haltung ist, erstmal. Die Haltung von einem Herzen, das sich in Ehrfurcht tief vor Gott verbeugt und die Liebe zu Gott ausdrückt. Das ist Anbetung. Das muss nicht unbedingt mit Musik was zu tun haben. Das kann völlig unabhängig von Musik sein. Natürlich kann aber auch im Lobpreis Anbetung geschehen. wollte ich euch einfach noch kurz mitgeben. Dafür gibt es ganz viele Bibelstellen, aber ich möchte jetzt nicht übertreiben mit Frontalvortrag. Zum Reinkommen ins Thema. Ich weiß nicht, wie groß wir die Gruppen machen sollen, aber ich denke, es würde Sinn machen, wenn wir so 5 bis 6 Leute pro Gruppen machen. Findet euch einfach zusammen, ich möchte jetzt nicht durchzählen, 5 bis 6 Leute, von mir aus auch 7, wenn ihr euch sonst so wohlfühlt. Die Aufgabe ist folgende. Es wäre gut, wenn jeder was zum Schreiben hat. Handy ist auch okay, wir sind ja modern. Und zwar möchte ich, dass wir alle, jede Gruppe, jeweils 2 Stellen aus dem Alten Testament und 2 Stellen aus dem Neuen Testament findet, wo Musik vorkommt oder Gesang vorkommt und notiert, was der Zweck von der Musik oder von dem Gesang in dem Kontext ist. Also 2 Stellen Altes Testament, 2 Stellen Neues Testament mit dem Fokus Musik oder Singen und eine Unterscheidung, für welchen Zweck wurde in dem Kontext jetzt gesungen. Und die zweite Aufgabe ist, findet eine Stelle im Alten Testament und eine Stelle im Neuen Testament, wo Anbetung der Fokus ist. Kann was mit Musik zu tun haben, muss aber nicht, okay? Also findet euch am besten jetzt schon direkt, direkt aufstehen, bevor wir alle müde sind und einschlafen von dem guten Essen. 5 bis 6 Leute in der Gruppe und wir nehmen uns jetzt die Zeit. Ihr könnt ruhig euch austauschen, eure Lieblingsverse euch mitteilen oder einen Vers einfach suchen. Nummer 1, Musik oder Singen. 2 Stellen Altes Testament, 2 Stellen Neues Testament mit Zweck der Musik. Und Nummer 2, Anbetung. 1 Stelle AT, 1 Stelle Neues Testament. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Stellen an, die Musik oder Gesang beschreiben jeweils und machen danach eine zweite Runde zum Thema Anbetung, okay? Und weil ich jetzt schon hier stehe, dürft ihr direkt mal anfangen.
Also, wir haben bei Gesang im Alten Testament 2. Mose 15, Vers 1. Da geht es um das Siegeslied, nachdem die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind. Passt das? Gut. Dann haben wir 2. Samuel 6, Vers 5. Da tanzt David um die Bundeslade und singt dann eben auch, also es geht auch um Gesang. Und wir haben 1. Samuel 18, Vers 6. Da wird gesungen und Gott gepriesen mit Tamburin. Gut. Und dann haben wir noch das Neue Testament. Da haben wir einmal Apostelgeschichte 16, Vers 25. Da sind sie im Gefängnis. Ich denke, die Geschichte kennen wir alle. Und singen Gott und loben Gott und dann gehen die Türen auf. Und dann haben wir noch Matthäus 26, Vers 30. Da singen sie oder da loben sie Gott nach dem Abendmahl.
Dankeschön. Ihr dürft.
Also wir haben keine Bibelstellen, wir haben jetzt alles aus dem Kopf heraus. Wir haben David, als er die Harfe spielte, für König Saul als Beruhigung der Seele. Das war der Sinn und Zweck davon. Wir haben ebenfalls 2. Mose, Kapitel 15, Lobgesang, als sie durch das Meer gingen, als ein Ausdruck der Dankbarkeit. Wir haben ebenfalls Jericho, als das Volk Israel um die Stadt gegangen sind, als Art Kriegsmusik, Kriegsgesang, als Ermutigung des Volkes, aber auch als Vertrauen, dass Gott wirkt. Wir haben ebenfalls in der Offenbarung die 24 Ältesten, die vor Gottes Thron sind und Gott mit Liedern anbeten. Und wir haben noch Paulus und Silas im Gefängnis. Auch als Verherrlichung, als Dankbarkeit des Leidens.
Dankeschön. Dann gehen wir nach hinten. Bin gespannt, ob hier noch was anderes kommt.
Also bei Musik haben wir neben den Stellen, die die anderen erwähnt haben, die oft über Ausdruck von Freude sprechen, 2. Könige 3, 15 bis 17, wo Elisa einen Harfenspieler holt und dort ist der Zweck der Musik, ihn zu beruhigen und ihn in die Stimmung zu bringen, zu prophezeien, wie auch immer das passiert. Er braucht Musik und danach prophezeit er. Ansonsten haben wir noch Klagelieder gesehen. Da ist der Zweck, um Trauer und tiefes Leid auszudrücken und Hohelied, um romantische, erotische Liebe auszudrücken. Im Neuen Testament haben wir Apostelgeschichte, das mit Paulus und Silas und auch das Gleiche, was bis jetzt erwähnt wurde.
Danke euch.
Also im Alten Testament haben wir auch 2. Mose 15, ich glaube die erste Gruppe, und Psalm 124. Und im Neuen Testament Offenbarung 15, 3, das war, also als es um die 7 Engel ging, meine ich. Und auch Apostelgeschichte 16, 25, so wie, glaube ich, die Christengruppen hier, ja.
Im Alten Testament haben wir beides in Chronik, 2. Chronik. Einmal die Geschichte, wo der Tempel eingeweiht wird und Salomo den Leviten und den Priestern befiehlt halt, oder nicht befiehlt, aber die machen halt, Musik und singen ein Lied. Ich habe den Titel vergessen. Ja, genau. Und dann in der anderen Geschichte, genau, der Zweck davon ist halt eine Feierlichkeit auch einfach oder die Einweihung des Tempels. Dann die andere Geschichte ist, wo die Musiker vor der Armee herziehen und dann die Feinde besiegt werden. Und da ist der Zweck Kampfführung. Dann haben wir auch im Neuen Testament auch die Apostelgeschichte 16 und dann noch Epheser 5, 19 bis 20, wo halt steht, ermutigt euch gegenseitig in Lobgesängen, in Psalmen, in Liedern und so weiter.
Also es wurde schon fast alles gesagt, was wir haben. 1. Samuel 16, 23, da spielt David und der Geist von Saul geht. 2. König 3, 15, da wird auch Instrumente gebraucht. Kolosser 3, 16, da wird ermutigt zu singen. Und Apostelgeschichte 16, 25, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind.
Genau, also es wurde eigentlich auch schon fast alles gesagt. Wir haben auch einmal 2. Samuel 6, 15. Genau, dann haben wir noch Psalm 150, 1 bis 6. Geht es einfach ums Loben. Und dann im Neuen Testament haben wir einmal auch wieder Apostelgeschichte, 16, 25, wurde auch schon gesagt. Und Kolosser 3, Vers 16. Moment, ich muss wieder aufschlagen, ist zugefallen. genau, da geht es einfach darum, dass wir Christus mit Lobgesängen und geistlichen Liedern loben sollen.
Dankeschön. Wer macht es für euch?
Genau, und ich habe es jetzt ganz einfach. Ich kann mich allen vorherigen Gruppen oder wir können uns allen vorherigen Gruppen anschließen. Also wir haben auch eine Auswahl an Psalmen für den Lobpreis, Psalm 147, Psalm 149, Psalm 150, Psalm 100, die explizit dazu auffordern, halt zu musizieren und auch zu singen. Und wir haben im Neuen Testament auch Matthäus 26, Vers 30, der Lobgesang nach dem Abendmahl und jetzt auch die beiden Stellen, die gerade genannt worden sind, Kolosser 3, Vers 16, Epheser 5, Vers 19, die Aufforderung, im Herzen zu singen und zu spielen, aber wir haben gedacht, ja, das auch wenn es im Herzen ist, ist eine Aufforderung zur Musik, genau. Ich weiß nicht, gibt es noch eine Gruppe oder soll ich gerade mit der Anbetung weitermachen?
Okay. Aber wir fangen gleich nochmal an. Ich finde es spannend, also ich habe erwartet, dass es viele Überschneidungen geben wird, ja, das ist ja logisch, weil man ja die Stellen kennt, wo es um Lieder geht. Aber was auffällt, ist ja, dass die ganze Bibel, schwerpunktmäßig doch im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, voll ist mit Aufforderungen oder mit Beschreibungen von Gesang, von Singen, von Musizieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das schon erlebt, dass es Menschen gibt, die sich fragen, warum singen wir überhaupt in der Gemeinde? Was macht die ganze Musik da? Was soll das eigentlich überhaupt alles? Was diese Menschen nicht gelernt haben noch, und was wir ihnen mit viel Liebe und Selbstbewusstsein mitgeben können, wir singen, weil die Bibel uns von vorne bis hinten dazu auffordert. Wir finden Musik und Gesang für viele verschiedene Zwecke. Einige Zwecke wurden erwähnt. Ein entscheidender Zweck wurde noch gar nicht erwähnt. Also Lobpreis wurde erwähnt, Gott zu preisen, groß zu machen, klagen oder bitten. Liebeslied wurde erwähnt, Feiern und Feste, Prophetie wurde erwähnt, Beruhigung wurde erwähnt, militärischer Zweck wurde erwähnt. Was mir aufgefallen ist bei dem zweiten Lied, was in der Bibel aufgeschrieben ist, das ist 5. Mose 23. Und einige wissen es schon, weil ich es schon mal gesagt hatte. 5. Mose 23 spricht Mose zum Volk. Das ist so ziemlich seine letzte Rede, bevor er stirbt, seine letzten Worte ans Volk Israel in der Wüste. Er weiß, er hat dem ganzen Volk das Gesetz vorgelegt, er liest ihnen sogar oder macht eine Zusammenfassung in 5. Mose vom Gesetz, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose. Fasst er zusammen, gibt es dem Volk wieder. Und wenn wir uns mal 5. Mose durchlesen, dann fällt auf, das ist ziemlich lang. Wer kann sich das schon merken? Ich nicht. Viele hebräische Jungen und jüdische Jungen damals und auch heute noch müssen das teilweise auswendig lernen. Aber das Schöne an 5. Mose 23 ist, dass Mose ein Lied singt. Und am Ende von diesem Lied sagt er, bringt dieses Lied euren Kindern bei. Also es impliziert, lernt dieses Lied und lehrt es euren Kindern. Das heißt, in diesem Lied fasst er das ganze Gesetz zusammen. Das ganze, ach so lange Gesetz, was kein Mensch auswendig kann, wenn er nicht Jahre investiert, um es auswendig zu lernen, fasst er zusammen in einem Lied. Das Lied wird auch in der Bibel das Lied Moses genannt, nicht nur an der Stelle. Da beschreibt Mose die Beziehung von Gott zu seinem Volk und er beschreibt Verheißungen, die das Volk erleben wird, wenn sie mit Gott leben werden und auch Gericht, was passieren wird, wenn das Volk nicht auf Gott hört. Ja? 32, genau, tut mir leid, ich habe da einen Schreibfehler drin gehabt. 32, nicht 23, korrekt. 5. Mose 32. Das Lied Moses. Das Schöne an diesem Lied ist, dass das in der Bibel nicht nur einmal vorkommt. Wer weiß, wo das Lied Moses nochmal vorkommt? Weiß es jemand? Offenbarung, richtig. In Offenbarung, Offenbarung 15,3, da wird beschrieben, wie die Erretteten vor Gottes Thron stehen. Und da steht konkret, sie singen das Lied Moses. Und ich finde das toll. Also als ich das entdeckt habe, war ich erstmal richtig baff. So, Mose hat dem Volk gesagt, schaut mal, singt ein Lied. Und dieses Lied wird gesungen am Anfang von der Zeit, wo Gott mit den Menschen etwas angefangen hat. Und ganz bis zum Ende, auch ganz am Ende noch, wird immer noch das Lied gesungen. Was sagt mir das? Es sagt mir, Gott meint es richtig gut mit uns. Gott erwartet nicht von uns Menschen, weil er uns kennt, dass wir die Bibel auswendig lernen. Das ist sehr anstrengend, sehr viel Arbeit und für viele Menschen nicht mal möglich, weil über lange Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch war es oft so, dass die Menschen die Bibel gar nicht lesen konnten in ihrer Sprache. Selbst heute können viele Menschen die Bibel nicht lesen. Aber wie wir Theologie lernen können, die hängen bleibt, ist durch Lieder. Und ich finde es faszinierend, dass die Bibel da so deutlich spricht: Lehre ihnen das Lied und lehre es deinen Kindern auch. Und ich glaube, jeder von euch hat es erfahren, wenn du mal ein Lied zwei, dreimal gesungen hast, was nicht so schwer war, aber vom Text deutlich und klar war, dann weißt du das fast für immer. Ich denke, wenn ich jetzt keine Ahnung anfange, in dir ist mein Leben, in, kann jeder weitermachen. Oder wenn wir singen, dir gehört mein Lob, wenn dein Segen in. Genau, also es sind Lieder, die theologische Wahrheiten, komprimiert natürlich, in ein paar wenige Verse zusammenfassen. Aber Lieder bleiben hängen. Und das finde ich toll. Weil Gott möchte, dass es uns nicht schwer fällt, den Weg mit ihm zu gehen. Gott möchte es uns leicht machen. Natürlich werden Herausforderungen kommen, natürlich werden Schwierigkeiten kommen, aber Gott zu kennen, muss nicht schwer sein. Die Wahrheit Gottes zu kennen, muss nicht schwer sein. Menschen in der Gemeinde, die vielleicht jung sind, alt sind, schwach sind, stark sind, was auch immer, jeder kann über Gott lernen, indem er Lieder singt, die über Gott sprechen. Das ist einer der Hauptzwecke von Musik in der ganzen Bibel und von Liedern, nämlich zu lernen, wer Gott ist. Genau. Nicht alle, korrekt. Genau deswegen habe ich diesen Punkt jetzt bei der Musik so stark betont. Weil eben aus meiner Sicht in 2024 unterschätzt wird, wie groß der Faktor ist, der Faktor von Theologie in Liedern ist. Menschen, die ein Lied singen lernen, die werden es nie wieder vergessen. Es geht so weit, dass sogar Demenzpatienten noch teilweise die Lieder aus ihrer Jugend immer noch singen können. Das heißt, wenn wir als Menschen, die in der Lobpreisarbeit tätig sind, der Gemeinde ein Lied beibringen, muss uns bewusst sein, damit prägen wir die Theologie der Menschen wahrscheinlich, und tut mir leid, wenn ich sage, wahrscheinlich stärker als der Pastor. Durch die Lieder, die die Menschen singen, wird die Theologie entscheidend geprägt. Unser Bild von Gott, unser Bild von uns Menschen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir als Lobpreisleiter, Menschen in der Lobpreisarbeit, aber auch als Gemeindemitglieder, die wir Lieder singen, uns bewusst sind, was für ein Schatz das sein kann und wie stark Musik in der Gemeinde ist und wie stark vor allem dieser Aspekt ist, Menschen etwas über Gott beizubringen. Genau, machen wir weiter mit Anbetung. Eine schnelle Runde, zwei Verse.
Also wir haben einmal Jesaja 29, 13, 14 und Johannes 4. Nee, ich habe keinen Screenshot. Guck den mal. Okay, also ich suche es gleich. Und der aus dem Neuen Testament ist Johannes 4, 24. Da heißt es, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Okay, und der andere ist, weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, wäre es doch mit seinem Herz fern von mir hält und ihn Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will ich auch künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein.
Harte Worte.
Ja, unsere erste Bibelstelle kommt aus Jesaja 25, der Vers 1. O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von altes her sind zuverlässig und wahrhaftig. Und dann unsere zweite Bibelstelle ist Hebräer 1, Vers 6. Da heißt es, wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten.
Dankeschön.
Wir haben aus dem Alten Testament 2. Chronike 7, Vers 3. Das ist bei der Tempeleinweihung von Salomo, wo sie dann alle, also ich kann das jetzt gerade, haben wir gerade nicht mehr aufgeschlagen, auf jeden Fall, sie beten dann an mit dem, also fallen auf die Erde und genau, neigen sich. Und aus dem Neuen, also wir haben noch ein paar andere, aber das reicht mal. Aus dem Neuen Testament haben wir zum Beispiel Lukas 1, Vers 39 bis 45, das Magnificat von der Maria, oder auch Matthäus 2, Vers 11, die Weisen, die das Baby in der Krippe anbeten, und Offenbarung 5, Vers 11 oder auch 4, Vers 11, genau, wo sie auch mit Worten anbeten.
Dankeschön.
Im Alten Testament haben wir einfach auch einen Psalm 28, 6 und 7. Gepriesen sei der Herr, denn er hat meinen Hilfeschrei gehört. Er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut und er hat mir geholfen. Jetzt kann ich wieder von Herzen jubeln. Mit meinem Lied will ich ihm danken. Und im Neuen Testament haben wir auch den Vers in Johannes, also Anbetung in Wahrheit und im Geist.
Also im Alten Testament haben wir Daniel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Und im Neuen Testament haben wir Lukas 1, 46 und 47. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter.
Dankeschön.
Wir haben zum einen Jesaja, als Jesaja diese Vision von Gott hat und die Engel sagen, heilig, heilig, heilig. Das war der Sinn und der Zweck von den Engeln. Wir haben, Jesus wird im Stall angebetet von den Hirten und von den Königen, als Ehrfurcht vor Gott. Wir haben die Geschichte von Maria, die das Salböl auf Jesu Füße darbringt, als Zeichen der Demütigung. Und wir haben natürlich die ganzen Opferfeste, die wir im Alten Testament sehen, das Schukot oder das Shavuot, das, was wir als Erntedankfest kennen, als Dank der Ernte.
Dankeschön. Im Alten Testament haben wir als eine Bibelstelle, wo wir Anbetung sehen, die Geschichte mit Abraham und Isaak, wo Abraham bereit ist, Isaak zu opfern. Und im Neuen Testament haben wir auch einmal Matthäus 2, Vers 11 mit den Weisen, aber ansonsten noch Matthäus 14, Vers 33, wo Jesus den Sturm stillt, heißt es dann, und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn.
Also wir haben im Alten Testament Jona, als er im Walsund anbetet und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach.
Genau, und dann haben wir aus dem Neuen Testament haben wir Lukas 1, Vers 9 und 10.
Da geht es um Zacharias, der durch das Los bestimmt wurde, in das Heiligtum einzutreten, während das Volk draußen, also stand steht, währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete.
Dankeschön. Also wir sehen wieder, diesmal war die Auswahl nicht so klein, deswegen haben wir sehr viele verschiedene Stellen zum Thema Anbetung. Was ich spannend finde, ist, dass jemand Abraham erwähnt hat. Das ist nämlich die erste Stelle in der Bibel, wo das Wort Anbetung vorkommt, wo er nämlich zu seinem Knecht sagt, er bleibt hier unten, ich gehe mit Isaak auf den Berg, wir wollen anbeten. Die Einführung von Anbetung ist ein Opfer. Das größte Opfer, was man sich als Vater vorstellen kann wahrscheinlich. Und ich finde es interessant, dass wir heutzutage 2024 aus Worship ein Musikgenre gemacht haben, ein Musikstil, der bestimmte Elemente hat, und wenn das so klingt, dann ist es halt Worship. Die Bibel sagt bei Anbetung sehr deutlich, dass Anbetung ein Opfer ist. Und es geht so weit, dass es durchs Alte Testament hindurch, im Neuen Testament auch noch, fast immer ein auf die Knie fallen ist, ein sich beugen ist, eine Anerkennung von Gottes Herrlichkeit. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt gut fühle bei der Musik, dass ich irgendwie gerade ruhigere Musik habe. Ich habe jetzt einen Worship-Moment im Gottesdienst. Wir singen gerade nicht schnell und laut, sondern wir sind gerade alle soft. Das ist nicht das, was die Bibel mit Anbetung meint. Die Bibel spricht über Opfer und über Beugen und über die Anerkennung von Gottes Herrlichkeit, Gottes Liebe, Gottes Eigenschaften, Gottes Taten. Und ich wünsche mir für Gemeinden im Jahr 2024, dass unsere Anbetung auf der Bibel gegründet ist und nicht auf Modeerscheinungen, auf kulturellen Erscheinungen und auf, keine Ahnung, Meinungen und Gewohnheiten. Deswegen mein Appell an alle, die im Lobpreisdienst tätig sind, baut die Bibel in alles ein, was ihr tut. Die Planung vom Lobpreis, in der Lobpreiszeit selber, beim Sprechen über Lobpreis, beim Predigen über Anbetung und in euren Alltag. Weil nur so kann eine Anbetungskultur so sein, wie sie laut der Bibel und nach Gottes Willen sein sollte. Amen. Sehr schön. Ich möchte jetzt noch einen kurzen Part machen, wo ich euch ein bisschen was aus meinem aktuellen Wissensstand und aus meinem Herz weitergeben möchte. Und wir können nachher noch gerne auch ein paar Fragen, ein bisschen Austausch haben, wenn ihr möchtet. Als ich gefragt wurde, ob ich über Anbetung sprechen will, war mir direkt eigentlich klar, worüber ich reden möchte, nämlich über die Herausforderungen in der Lobpreisarbeit im Jahr 2024. Ich habe erwähnt, es gibt so viele Musikstile, Bands, Lieder, die alle Worship heißen. Es gibt Generationen, die aufeinander treffen. Es gibt die Evangeliumslieder, die Pfingstjubellieder, es gibt modernsten christlichen Rap, es gibt unvorstellbar viel, was unter den Begriff Worship fällt heutzutage. Es gibt viele verschiedene Verständnisse von Anbetung, von Lobpreis, von Gottesdienstabläufen, von Liturgie und so weiter. Und was ich euch mitgeben möchte von ganzem Herzen ist Folgendes: Das richtige Musikgenre gibt es nicht, okay? Es gibt nicht den einen Musikstil, der Gott gefällt. Das finden wir schon in der Bibel. In manchen Situationen haben sie gesungen nur Stimmen, nur Menschen, die singen. In anderen Situationen gab es ein riesiges Ensemble von Instrumenten, die alle gemeinsam ganz laut gespielt haben und ohne Ende Lärm gemacht haben. Es gab Stellen, wo jemand mit einer Harfe singt, es gibt Stellen, wo jemand alleine singt. Musik ist so vielfältig wie die Menschen auf der Welt und wie die Zeitalter, die wir erlebt haben. In der Kirchengeschichte hat Musik angefangen mit Gesang, klar. Es ging nicht anders. Die meisten Christen waren arm und ungebildet. Musizieren war nicht so einfach, es war teuer teilweise. Man hat oft einstimmig gesungen, irgendwann wurde zweistimmig gesungen. Später wurde die Musiktheorie überhaupt erst aufgestellt und aufgeschrieben. Noten wurden erfunden, das gab es vorher alles nicht. Irgendwann wurden riesige Orchester aufgestellt und Johann Sebastian Bach hat Kirchenlieder komponiert oder Wagner hat Opern aufführen lassen, wo das ganze Evangelium vorgesungen wurde. Und es gab auch immer schon kleine Gemeinschaften von Menschen, die selber Lieder geschrieben haben, Lieder gesungen haben. Wie gesagt, den richtigen Musikstil gibt es nicht. Also wenn du auf der Suche bist, was ist der eine Musikstil, der Gott gefällt, kann ich dich nur enttäuschen. Gib die Suche bitte auf, such nicht weiter, du wirst es nicht finden. Was machen wir also im Gottesdienst jetzt damit? Bauen wir alle Musikstile ein? Das würde ich nicht vorschlagen. Ich würde vorschlagen, dass man die Musik immer dem Rahmen anpassen sollte. Man denkt, es wäre selbstverständlich, aber ich habe schon gemerkt, dass viele Lobpreisleiter oft ihren Stil jemandem aufzwingen wollen. Und das ist nicht das, wie Gemeindearbeit aus meiner Sicht sein sollte. Gottes Reich wird nicht gebaut, indem Menschen ihre Vorstellungen verwirklichen, sondern Gottes Reich wird gebaut durch Nächstenliebe. Und Nächstenliebe akzeptiert auch, dass meine Geschwister in der Gemeinde folgende Lieder mitsingen können und andere auch nicht. Dass sie bei diesem Musikstil auftanken können und bei dem Musikstil verwirrt sind, die Musik nicht verstehen, verärgert sind und so weiter. Also passen wir unseren Musikstil einfach dem Rahmen an. Wir werden es nie jedem Einzelnen recht machen können, wenn es um Musik geht. Weil Musikgeschmäcker sind eben so verschieden, wie Menschen verschieden sind. Aber man kann immer versuchen, es für die Mehrheit so zu machen, dass die Gemeinde mitgehen kann damit. Das heißt auch nicht, dass jeder Gottesdienst gleich sein muss. Es gibt Jugendgottesdienste, es gibt Seniorengottesdienste, es gibt Gottesdienste, wo alle gemeinsam da sind. Und selbst da kann man mischen, man kann neue Lieder singen, man kann alte Lieder singen. Es gibt kein richtig und auch kein falsch. Falsch ist nur, wenn man vorne steht und sein Programm abspult und die Gemeinde da steht oder da sitzt und nicht weiß, was passiert. Das wäre falsch. Okay? So viel zum Musikstil. Was ich hier anmerken möchte, ist eine sehr große Gefahr, in die wir Christen sehr leicht tappen. Das ist nämlich, wenn wir denken, meine Gemeinde, mein Lobpreisteam, ich, wir machen es richtig, die machen es falsch. Wenn wir anfangen, mit dem Finger zu zeigen auf andere und uns so geistlich, ganz selbstgerecht auf die Brust klopfen und sagen, ich bin so toll, ich habe es kapiert und die sind so schlecht und so dumm. Es ist Stolz in seiner reinsten Ausprägung und hat in einer Gemeinde nichts verloren. Weil Menschen eben so verschieden sind, sollten wir Menschen, die ihre Anbetung anders ausdrücken, genauso akzeptieren, wie sie sind. Amen. Ich ertappe mich nämlich selbst bei dem Gedanken, öfter als mir lieb ist. Deswegen sage ich das uns allen, weil es gibt eben nicht dieses eine, ich mache es richtig, das gibt es nicht. Lasst uns barmherzig mit unseren Mitmenschen sein und auch wenn wir nicht immer verstehen, warum diese Person das so macht, wie sie es macht, lasst uns sie segnen, weil es wird einen Grund haben. Okay, was ist das Ziel einer Anbetungskultur in einer Gemeinde? Wir haben ja vorhin gesagt, okay, Lieder sind da, um etwas auszudrücken. Freude, Dankbarkeit, von mir aus Trauer, Klage. Kommt heute sehr kurz in den Gottesdiensten. Wenige Lieder sind geschrieben worden in den letzten 40, 50 Jahren, wo man klagt und trauert. ist wohl der Zeit geschuldet, in der wir leben. Den Menschen geht es sehr gut, im Allgemeinen, aber nicht allen. Und ich finde, das habe ich mir jetzt vorgenommen in der letzten Zeit, das sollten wir vielleicht mal wieder ein bisschen aufwecken, weil viele Menschen würden doch mal gern ihrem Schmerz Ausdruck verleihen, aber sie finden keine Worte dafür. Wie wäre es, wenn ein Lobpreislied, ein Lobpreisteam den Menschen versucht zu helfen damit? Wir möchten genauso Theologie und Wahrheit vermitteln, das haben wir gesehen. Und mein großer Wunsch ist, also der größte Wunsch und der wichtigste Punkt von heute, dass wir als Gemeinden, Gemeinden des Gebets sind, wie die Urgemeinde war. Es war keine Gemeinde der Worte in erster Linie. Natürlich haben sie gepredigt, natürlich haben sie Zeugnis gegeben, aber was sie vor allem gemacht haben, was sie von vielen Gemeinden heute unterscheidet, war Gebet. Und Gebet ist ein elementarer Bestandteil von Anbetung. Und wenn wir als Lobpreisteam, als Menschen, die im Anbetungsteam dienen, in der Lobpreisarbeit dienen, möchten, dass die Gemeinde eine Gemeinde des Gebets ist, dann können wir ihnen sagen, seid eine Gemeinde des Gebets, wird nichts viel helfen, oder wir können selber Menschen des Gebets werden. Es tut mir von Herzen weh, wenn ich Lobpreisleiter sehe, und ich möchte mich jetzt nicht sagen, ich bin besser, aber es tut mir von Herzen weh, wenn Lobpreisleiter auf der Bühne stehen und singen, und die singen die schönsten Lieder, und dann ist eine Gebetszeit da, und man sagt ins Mikrofon von vorne, ja, danke Jesus, Jesus, ich liebe dich, Halleluja, du bist so gut, Amen. Das kann ernst gemeint sein. Ich will es auch nicht schlecht machen, aber das ist nicht das, was die Bibel als Gemeinde des Gebets beschreibt. Ein Gebet kann kraftvoll sein, ein Gebet kann Menschen ermutigen. Ein öffentlich gesprochenes Gebet kann herausfordern, kann wieder Wahrheit vermitteln, kann aufrütteln, kann ermutigen. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen des Gebets sind. Weil dann wird unsere Anbetungskultur auch so sein, dass sie andere Menschen erreicht und beeinflusst. Worte alleine werden nicht viel bewirken in der Welt heutzutage. Es wird so viel geredet, das Internet ist voll mit YouTube-Videos und Shorts und Zeitungsartikeln und es wird geredet und geredet und geredet. Aber ich denke, Gebet ist das, was den Unterschied macht. 1. Korinther 4,20, das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Kraft. Und diese Kraft Gottes werden wir nicht anders empfangen als im Gebet. Da ist die Bibel ganz deutlich. Was in der Anbetungskultur mir noch besonders wichtig ist, ist, dass wir eine Gemeinde der gelebten Liebe sind. Galater 5, Vers 6b, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, und zwar ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Wie ich erwähnt habe, wenn wir von vorne von der Bühne ein Bild vermitteln, du bist mir egal, dann haben wir verloren. Wenn wir aber unsere Mitmenschen mit Gottes Liebe erreichen, und Gottes Liebe durch uns fließt, dann wird die ganze Gemeinde verändert davon. Und es fängt nicht auf der Bühne an, muss ich ganz explizit sagen. Ein Lobpreisleiter ist nicht dann ein Lobpreisleiter, wenn er auf der Bühne steht und Lieder singt. Und da möchte ich den Bogen auf die ganze Gemeinde spannen. Wir sind nicht dann Christen, die Gott lieben, wenn wir im Sonntagsgottesdienst sagen, Herr, ich liebe dich. Wer Gottes Liebe erlebt hat, der wird diese Liebe weitergeben an seine Mitmenschen. Im Alltag, in der Familie, am Arbeitsplatz, in den Freundschaften, im Freundeskreis und in der Gemeinde außerhalb vom Gottesdienst. Ich denke, das ist sehr, sehr entscheidend. Und ich bin überzeugt, dass wenn ein Lobpreisleiter authentisch ist, indem dass er Gott liebt und seine Mitmenschen liebt, von einer Gemeinde viel eher akzeptiert wird als jemand, der mich in Gottes Gegenwart führt. Als ein Lobpreisleiter, der einfach nur dasteht und singt und dann wieder abhaut. Menschen, die Gottes Liebe im Herzen tragen, die haben einen Einfluss auf andere Menschen. Die sind einladend, die sind ermutigend, die sind inspirierend. Menschen möchten so sein wie du, wenn du voll bist mit Gottes Liebe. Und das ist mein Ziel und ich wünsche mir, dass es auch dein Ziel ist. Genau. Musikalisch muss ich kurz auch noch einen ganz kleinen Punkt ansprechen. Der gilt jetzt wirklich dem Lobpreisdienst direkt. Es ist leicht zu denken, wenn ich hier vorne stehe und die Musik so mache, wie ich es da gehört habe, wie es diese Band macht, wie es diese Gemeinde macht. Wenn ich genauso die kopiere und es genauso mache wie die, dann wird es richtig gut. Aber dieser Gedanke ist ein Irrtum. Man darf sich gerne inspirieren lassen. Ich bin ein großer Freund von Inspiration durch andere Gemeinden. Ich liebe es, verschiedene Gemeinden und verschiedene Lobpreisbands mir anzuhören und zu schauen, wie drücken sie ihre Anbetung aus. Aber es muss dem Rahmen entsprechen, in dem man ist. Was hat es für einen Sinn, wenn ich in einer Gemeinde bin, wo 200 Menschen sitzen und ich versuche, ein Worship-Konzert abzuspulen vorne, das ursprünglich mal gemacht wurde vor 20.000 Menschen in einem Stadion. Es wird nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Das sind zwei völlig verschiedene Settings, völlig verschiedene Zwecke, völlig verschiedene Orte, völlig verschiedene Zusammensetzungen von Menschen. Deswegen gilt Nummer eins, erstmal müssen sich die Musiker in der Gemeinde in dem Musikstil wohlfühlen, den sie machen. Es hat keinen Zweck, einen Musiker, der seit 20 Jahren einen bestimmten Musikstil macht, zu versuchen, umzuerziehen in eine komplett andere Richtung. Man kann es versuchen, es wird vielleicht auch in einer gewissen Weise funktionieren, aber er wird sich nicht wohlfühlen damit. Wichtig ist, dass wir uns erstmal auf der Bühne, die vorne stehen, als Musiker wohlfühlen darin, was wir tun. Und dass wir Musiker sind, die gemeinsam Freude daran haben, was wir tun. Wenn es auf der Bühne ein Kampf ist, dann kommt es an. Die Gemeinde wird es spüren. Menschen sind sehr empfindsam auf sowas. Ich weiß nicht warum, aber Menschen merken sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Und da Musik etwas sehr Emotionales ist und die Seele ganz tief berühren kann, kann sie aber auch den Menschen sehr leicht innerlich beunruhigen, wenn man selber unruhig ist und Unfrieden hat und nicht harmoniert und keine Freude hat in dem, was man tut. Deswegen haben wir eine ziemlich große Verantwortung, auf Harmonie zu achten. Entscheidend ist die Harmonie. Entscheidend ist die Harmonie Nummer eins musikalisch. Das heißt, man sollte proben. Ich weiß noch, als Marius, unser Jugendleiter, zu mir kam eines Tages. Ich war damals 15, 16, war noch im alten Gebäude. Ich kam samstags zur Jugend um 19 Uhr. Damals gab es noch Tageslichtprojektoren. Und man hat dann halt vom Blatt gespielt, von der Wand sozusagen. Da waren noch die Akkorde draufgeschrieben über den Text. Und ich hätte mich da hingesetzt um 7 Uhr, habe 6, 7 Lieder ausgesucht. Ha, die sind cool, die singen wir heute. Dann kamen die Musiker um 10 nach 7, 15 nach 7, 20 nach 7, 5 vor halb, manche auch 5 nach halb. Und um 7:30 stehen wir auf der Bühne und singen spontan ein paar Lieder. Und dann kam Marius zu mir: Joachim, ist ja alles schön und gut, was ihr da tut, aber wie wär's, wenn ihr mal proben würdet? So, keine Ahnung, vielleicht so um 5, 5:30 und ihr eure Lieder mal gemeinsam schön einstudiert. Und wer Marius kennt, ist, der weiß, dass er nicht der größte Musiker ist. Ja? Aber er hat gemerkt, okay, da fehlt Harmonie. Da fehlt Einheit. Und er hat uns inspiriert, selbst aus Eigenantrieb zu proben. Und es hat so einen Unterschied gemacht. Also natürlich habe ich damals in den Proben manchmal übertrieben, was die Perfektion angeht. Heute wäre ich nicht mehr so. Aber Harmonie entsteht eben nur durch Proben. Wir möchten keine Perfektion, wir möchten Exzellenz. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied dazwischen. Perfektion erreichen wir eh nie. Wer nach Perfektion strebt bei der Musik, wird versagen. Aber wer sein Bestes gibt und Wenn alle gemeinsam ihr Bestes geben, dann entsteht Exzellenz und es ist gut genug. Zweitens, Harmonie theologisch. Ich bin überzeugt, dass Menschen, die in einer Gemeinde dienen, nicht in jedem kleinsten theologischen Detail übereinstimmen müssen. In Detailfragen, die irgendwie, keine Ahnung, am Rand stehen, nicht wichtig sind, nicht grundlegend sind. Aber bei grundlegenden Dingen sollten die Menschen, die in der Gemeinde mitarbeiten, auch die im Lobpreisteam, Übereinstimmung haben. Genauso auch für die Vision, die wir als Lobpreisteam haben, als Menschen, die dienen haben, die sollte einheitlich sein. Wenn da vorne vier Leute stehen und drei ziehen in eine Richtung, der andere in die andere Richtung, dann ist die Harmonie wieder verloren gegangen. Und sowas entsteht nur, wenn man sich regelmäßig mit seinen Mitarbeitern trifft und kommuniziert. Was sind unsere Ziele? Was ist uns wichtig? Und das ist in der Verantwortung des Leiters, zu schauen, dass das Team hier in eine Richtung geht. Sowohl theologisch als auch mit der Vision, was möchten wir für uns, was möchten wir für die Gemeinde. Harmonie. So. Ein Punkt, der jedem Menschen immer auf der Seele brennt, ist folgender. Nehmen wir an, okay, das Team vorne ist harmonisch. Sie sind gut, sie haben geprobt, sie haben ein Ziel, sie möchten die Gemeinde Gottes Gegenwart bringen. Jetzt ist absolut entscheidend, dass die Gemeinde mitsingen kann. Die Gemeinde muss mitsingen können. Es gibt Lieder, die kann man vortragen als Beitrag zum drüber meditieren, aber Lobpreiszeiten in der heutigen Generation 2024, da erwarten die Menschen, ob alt oder jung, dass sie mitsingen können. Die Lieder sollten nicht zu schwer sein, nicht zu neu sein, nicht zu alt sein. Natürlich darf man neue Lieder einführen, aber nicht zu viele auf einmal, genau. Wenn man nur neue Lieder singt, kann niemand mitsingen. Genauso, jede Gemeinde löst es anders, aber die Gemeinde muss mitsingen können. Für mich ist das eigentlich ein großes Anliegen, dass die Menschen, die Mitarbeiter, Diener, die am Beamer oder am Tageslichtprojektor oder von mir aus auch Liedblatt-Austeiler, das sind Menschen, die zum Lobpreisteam gehören. Diese Menschen sind die Verbindung zwischen Menschen, die vorne stehen, teilweise Lieder auswendig singen, und Menschen, die einmal in der Woche in den Gottesdienst kommen, vielleicht im schlimmsten Fall, oder einmal in zwei Wochen, und dann vielleicht mal ein Lied mitsingen wollen und der Text fehlt. Also diese Verbindung zwischen Lobpreisteam und Gemeinde ist entscheidend. Die Gemeinde muss mitsingen können, damit Einheit entsteht. Und damit der Lobpreis kraftvoll ist und tief geht und die Menschen ermutigt werden, muss man mitsingen können. Die Sprache muss passen. Klingt banal, aber ich würde vorschlagen, in Deutschland singen wir Deutsch. Klingt echt banal. Manche Gemeinden singen Englisch, die sind internationaler unterwegs, das ist völlig legitim. Aber aus meiner Überzeugung ist es so, vor allem jetzt hier in Trossingen wird sonntagmorgens Deutsch gesungen. Samstags wird manchmal Englisch gesungen. Aber wir haben festgestellt, viele junge Leute können nicht so gut Englisch. Man sollte wenigstens die Untertitel übersetzen, damit die Leute verstehen, was sie da singen. Aber wenn man nicht versteht, was man singt, wie soll es jemanden ermutigen, erbauen, theologisch weiterbringen? Ist unmöglich. Genau, die Mischung aus Neu und Alt, neue Lieder, alte Lieder sollte passen. Die Theologie in den Liedern sollte klar sein und verständlich sein. Es gibt Lieder, die sind wirklich sehr schön in Bildsprache. Sie beschreiben Dinge so in wunderschönen Bildern, aber kein Mensch versteht, was da eigentlich gesungen wird. So ein Lied würde ich mir als Lobpreisleiter, das höre ich mir gern an, weil ich ungefähr mir vorstellen kann, was der Liedschreiber sich dabei gedacht hat, aber die Gemeinde, Menschen, die nicht tief in der Materie drin sind, werden damit überfordert. Also übertriebene Bildsprache würde ich weglassen, auch wenn es noch so ein schönes Lied ist. Ich würde Lieder singen, die eine klare Aussage haben, die jedes Kind verstehen kann. Ich würde auch Lieder einbauen, die manchmal herausfordernd sind. Ich würde auch Lieder einbauen, die helfen, Anbetung auszudrücken. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Anbetung auszudrücken, weil sie einfach nicht oft laut beten. Wichtig ist, dass wir hier eine gute Mischung haben aus Liedern, die klar sind, Lieder, die herausfordern und Lieder, die Anbetung, zur Anbetung motivieren. Wenn ich jetzt den Gottesdienst mache und vorne stehe und ich singe 4 Lieder und jedes dieser Lieder singt einfach nur heilig, heilig, bist du Herr der Allmächtige. Und beim nächsten Lied singe ich, keine Ahnung, heilig, 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 Herr bist du. Und dann beim nächsten Lied singe ich, du bist heilig. Ich meine, das ist schön und gut, im Himmel wird heilig und heilig, heilig gesungen, aber eine Gemeinde wird nicht wachsen können, wenn ich immer das Gleiche mache. Deswegen muss die Mischung stimmen. Lieder mit klarer Aussage zum was mitnehmen. Lieder, die dich vielleicht herausfordern, die vielleicht zur Selbstprüfung anregen. Und aber auch dann noch wirklich Lieder, die zur Anbetung ermutigen und Lieder, die helfen, Anbetung auszudrücken. Natürlich lieben Gemeinden Lieder wie Agnus Dei. Aber das Lied sollte man halt nicht an allen 4 Stellen im Lobpreisset einbauen und immer nur heilig, heilig singen. Okay? Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Ja? Wenig Aussage, ja. Als auch im Radio laufen, genau. Ja, das ist richtig. Es gibt christliche Musik, die sehr unpräzise ist. Und ich persönlich würde christliche Musik, die nicht präzise ist, im Gottesdienst weglassen. Sie kann Christen ermutigen. Es muss nicht falsch sein, aber im Gottesdienstkontext sollten wir präzise sein. Wenn es Lied über Jesus spricht, sollten wir Jesus ansprechen und nicht nur du. Okay, klar. Am Ende weiß jeder in der Gemeinde, worum es geht, wenn wir singen du. Aber ich denke, es sollte doch schon klar sein. Klarheit ist schon wichtig. So, zu meinem letzten Punkt. Und dann bin ich schon fertig. Wir haben gesagt, wichtig ist Harmonie. Im Lobpreisteam Harmonie zwischenmenschlich, Harmonie mit der Gemeinde, Harmonie mit der Gemeindeleitung. Eine Vision für die Gemeinde. Wir möchten in eine Richtung ziehen. Das kann für viele Gemeinden verschieden aussehen. Wichtig ist, dass Harmonie da ist in der Anbetung. Wir haben gesehen, wichtig ist ein musikalisches Fundament, ein theologisches Fundament. Beim theologischen Fundament möchte ich noch 2 Punkte ansprechen. Und zwar ist es entscheidend, dass jeder in der Gemeinde weiß, sowohl die Menschen, die auf der Bühne stehen, als auch die Menschen, die nur mitsingen, dass es bei der Anbetung nur um Gottes Ehre geht. Es geht nicht um uns. Kein bisschen. Es geht nicht um unsere Gefühle, es geht nicht um unsere Laune, es geht nicht um unsere Überzeugung, über unsere Gewohnheiten. Es geht um Gottes Ehre. Sobald ich hier auch nur ein ganz bisschen abweiche, und ich spreche jetzt über den Joachim, der im Gottesdienst hier steht. Ich stehe hier und mein Fokus ist nicht auf Gottes Ehre gerichtet. Dann fallen mir ganz schnell 1 Million Sachen ein, die jetzt gerade nicht richtig laufen. Dann fällt mir auf die Gitarre, da ist die H-Seite nicht gestimmt. Da der Bassist hat nicht genug geübt. Der Sänger singt schief. Der Schlagzeuger ist nicht im Takt. Das Lied hätte ich da nicht eingebaut, das passt nicht. Ich weiß ja eigentlich alles besser als die. Was mache ich hier eigentlich? Und das Ding ist, das kann einem Musiker so gehen und einem Lobpreisleiter so gehen. Aber aus einer ganz anderen Perspektive kann es auch einem Rentner so gehen. Und natürlich möchten wir jeden abholen, aber am Ende muss klar sein, in der Anbetung geht es um Gott und nicht um mich. Sobald hier der Fokus auch nur ein Grad vom Ziel abweicht, war es das. Dann ist die Anbetung für mich vorbei. Dann werde ich nicht mehr Gott anbeten. Und mein Ziel und mein Wunsch ist, dass ich als Lobpreisleiter jedes Mal, wenn ich nicht vorne stehe, ein Anbeter bin. Und ich wünsche es mir für mein ganzes Lobpreisteam, für jeden in der Gemeinde, aber vor allem für die, die Vorbildfunktion haben, die regelmäßig vorne stehen, ist entscheidend, dass wir nicht auf der Bühne ein Anbeter sind. Und wenn wir nicht auf der Bühne stehen, sind wir ein Kritiker. Damit kommen wir nicht weit. Wir müssen authentisch sein. Ein Mensch, der andere Menschen in Anbetung führen möchte, sollte selber ein Leben der Anbetung haben. Wenn wir versuchen, Menschen was vorzumachen, dann klappt es nicht. Aber wenn wir authentisch sind, wenn wir das, was wir vorne auf der Bühne tun, auch im Alltag und in jedem zwischenmenschlichen Kontakt auch tun, dann sind wir ansteckend, dann sind wir begeisternd. Dann werden Menschen mitgehen vor den Thron Gottes. Dann werden Menschen ihre Augen auf Jesus fokussieren, weil sie wissen, der macht hier keine Show, der meint es ernst. Sie singt von Herzen, sie singt nicht einfach nur Worte, weil sie mal gelernt hat. Sie glaubt, was sie singt. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wenn man einfach Lieder von anderen Bands singt, kann es sein, dass man die gleiche Wirkung und die Lieder, die bei dir hatten, nicht bei der Gemeinde erreichen wird. Wichtig ist, dass das Lied, das von vorne gesungen wird, dein Lied ist. Heißt nicht, dass man nur selber geschriebene Lieder singen soll, es heißt, es muss echt sein. Es darf nicht eine Kopie sein, wo man merkt, das ist aufgesetzt, das ist einfach nur nachgemacht. Es muss aus dem eigenen Herzen kommen, was man da singt. Weil wenn es ein Ausdruck deines Herzens ist, dann wird es einen Unterschied machen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, echte Anbetung, ein Mensch, der in echter Anbetung lebt, wird ein stärkeres Zeugnis sein als die perfekte theologische Auslegung, die rhetorisch brillant vorgetragen ist. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber ich bin überzeugt, dass wenn ein Mensch wirklich authentisch ist und nicht nur authentisch spricht, sondern authentisch ist, sein Zeugnis andere Menschen viel eher erreichen wird. Perfekte Theologie ist ein gutes Ziel, hat eh niemand, aber ist ein gutes Ziel. Lass uns daran arbeiten, unser Bibelverständnis, unsere Gotteserkenntnis zu vertiefen. Aber wichtiger als perfekte Theologie ist ein Leben der Anbetung. Menschen suchen nach Wahrheit überall in der Welt. Die Menschen die erleben so viel Fake, so viel Aufgesetztes, so viel Betrug, so viel Lüge. Sie suchen nach Wahrheit. Und wenn du echt bist, dann wirst du andere Menschen mit Gottes Liebe anstecken. Es ist wie ein Feuer, das sich ausbreitet automatisch. Weil Gottes Liebe ist ansteckend. Mein letzter Gedanke, wie kann ich Gottes Liebe weitergeben? Das kann ich nur dann, wenn ich Gottes Liebe selbst erlebt habe. Ich kann nichts weitergeben, was ich nicht erlebt habe. Ich kann nichts weitergeben, was nicht in mir ist. Und mein Wunsch ist für mich und für unser Lobpreisteam und für jeden, der in der Lobpreisarbeit in 2024 dient, dass wir voll sind mit Gottes Liebe. Und wie werden wir voll sein mit Gottes Liebe, wenn wir selber Gottes Liebe erleben, regelmäßig? Wenn wir selber ein Gebetsleben haben, das echt ist? Wenn wir selber Anbetungszeiten haben, die authentisch sind? Wenn wir ehrlich und authentisch sind? Wenn wir nicht einen auf super heilig machen, sondern Fehler zugeben? Wenn wir unsere Mitmenschen nicht langweilen mit irgendwelchen perfekten Worten, sondern mit unserem echten Leben begeistern? Dann wird Gottes Liebe fließen können. Entscheidend ist also nicht unser Bühnenauftritt. Entscheidend ist unser Leben außerhalb der Bühne. Amen. Amen. Ein bisschen überzogen. Gibt es noch Fragen? Wir haben vielleicht noch für ein, zwei Fragen Zeit. Gerne. Es gibt Lieder, die, wenn man sie singt, merkt man, was ich gerade singe, stimmt nicht. Zum Beispiel, Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Alles, was ich bin, gehört dir. Egal, was du mir siebst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Das sind Lieder, die sind herausfordernd, weil sie Wahrheiten vermitteln, die biblisch sind, aber die ich gerade vielleicht gar nicht lebe. Und solche Lieder helfen manchmal Menschen, ein bisschen von der Komfortzone rauszukommen. Genau. Noch Fragen? Ich hätte vielleicht noch gern ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich alles falsch gemacht habe als Lobpreisleiter. Beim Thema Feedback und so. Aber das lassen wir für ein andermal. Wichtig ist, Gottes Liebe weiterzugeben. Ich denke, das fasst es gut zusammen. Genau, ich bin soweit durch. Ihr dürft auch gerne mit mir sprechen, wenn ihr mich sonst irgendwo mal trefft. Ich bin immer bereit, weiterzugeben, was in meinem Herzen ist. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und viel Frucht in eurem Dienst. Egal, ob es in der Anbetung ist oder nicht. Gottes Segen.